Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Der US-Senat hat sich auf einen Kompromiss zum Konjunkturpaket der Regierung Obama geeinigt. Die Abstimmung steht noch aus. Engere Kooperation mit Europa, aber auch besser verteilte Lasten. US-Vizepräsident Joseph Biden erläutert in München die neue Außenpolitik seines Landes. Gaskraftwerke nein und Atomkraft nein danke. Die Grünen entscheiden über die Grundsätze ihrer Energiepolitik. Schneefall führt auf der alten Südseite und im Bündnerland zu einem Verkehrschaos. Bahnlinien sind gesperrt, der Verlad ist überlastet. Und Silber und Bronze für die Schweiz. An der Skiweltmeisterschaft in Val d'Isère fahren Güsch und Janka auf die Podestränge. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Im US-Senat haben sich die Demokraten mit einer kleinen Gruppe von Republikanern auf das milliardenschwere Konjunkturprogramm geeinigt. Die Senatoren beider Parteien verständigten sich auf einen Kompromiss. Dieser sieht Investitionen und Steuererleichterungen von 780 Milliarden Dollar vor. Eine Abstimmung über das Konjunkturprogramm ist aber nicht vor Montag geplant. Das Programm benötigt in der Abstimmung 60 der 100 Senatsstimmen. Die Demokraten verfügen jedoch nur über 58 Senatoren, deshalb braucht es auch Stimmen der Republikaner. Die USA wollen eine neue Ära der internationalen Beziehungen einläuten. Vizepräsident Joe Biden sagte an der Sicherheitskonferenz in München:
I'm representing a new administration and hopefully a new day.
Die neue Regierung stehe für einen Neuanfang, sagte Biden. Amerika werde mehr tun, um den Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu begegnen. Amerika werde aber auch mehr von seinen Partnern verlangen. Biden bat die mit den USA verbündeten Staaten, dass sie Insassen des Gefangenenlagers Guantanamo aufnehmen. Zudem bekräftigte Biden, dass die USA bereit seien, mit der iranischen Regierung zu sprechen. Vor 30 Jahren hatten die USA die diplomatischen Beziehungen zu Iran abgebrochen. In Deutschland hat Wirtschaftsminister Michael Gloss seinen Rücktritt angeboten. Sein Sprecher bestätigte entsprechende Medienberichte. Da er in diesem Jahr 65 werde, wolle er nach der Bundestagswahl vom September keiner Regierung mehr angehören und deshalb jetzt schon von seinem Amt entbunden werden, heißt es im Rücktrittsschreiben von Gloss. Auf der Tropeninsel Madagaskar haben Polizisten auf Demonstranten geschossen. Dabei starben laut Medienberichten mindestens 23 Menschen. Dutzende wurden demnach verletzt. Nach einer Demonstration waren rund 10.000 Menschen zum Palast des Präsidenten gezogen. Dort schossen laut Augenzeugen Polizisten mit automatischen Waffen in die Menge. Darauf brach Panik aus. Hintergrund des Konflikts ist ein Machtkampf zwischen dem Bürgermeister der Hauptstadt und dem Staatspräsidenten. Richard Williamson, der umstrittene Bischof der Pius-Bruderschaft, ist der Aufforderung des Papstes noch nicht nachgekommen. Er will seine Thesen zum Holocaust vorerst nicht widerrufen. Zunächst wolle er die historischen Beweise prüfen, sagte der Katholik gegenüber der Zeitschrift Spiegel. Sollte er Beweise für die Massenvernichtung von Juden finden, werde er sich korrigieren. Im Südosten Australiens breiten sich die Waldbrände immer weiter aus. Bisher sind 14 Menschen bei den Bränden ums Leben gekommen. Die Feuer zerstörten schon 100 Häuser, außerdem brannte Land auf einer Fläche so groß wie der Kanton Schaffhausen nieder. Die Delegierten der Grünen Partei halten an ihrem energiepolitischen Grundsatz fest. Die Grünen sind weiterhin gegen Atomkraft und sie sprechen sich auch gegen Gaskraftwerke aus. Die Delegierten fordern zudem ein Importverbot von Energie, die auf Gas- oder Kohlebasis hergestellt ist. Und sie verlangen ein Verbot von Investitionen in solche ausländische Kraftwerke. Einstimmig lehnten die Delegierten der Grünen die Einführung von biometrischen Pässen ab. Über diese Vorlage entscheidet das Volk am 17. Mai. Den Gegenvorschlag zur Initiative Ja zur Komplementärmedizin nahmen die Grünen an. Von den rund 150 Delegierten stimmten lediglich 5 Nein. Starke Schneefälle haben auf der Alpensüdseite und im Bündnerland zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. Alle Bahnverbindungen ins Oberengadin sind gesperrt. An den Autoverladestationen am Verrainer und am Furka-Tunnel müssen Reisende noch immer stundenlang warten. Gegen Abend habe sich die Lage aber etwas beruhigt, sagt Peter Färber, Sprecher der Bündner Kantonspolizei.
Im Moment hat sich die Situation gelöst. Das heißt, der Verkehr über den Julierpass läuft normal und die Wartenzeiten am Vereinertunnel werden in den nächsten Stunden auch sicher zurückgehen.
Die San Bernardino-Route ist seit dem späten Nachmittag wieder offen. Weiterhin gesperrt sind die Pässe Simplon, Maloja und Bernina. Zum Sport. An der Ski-WM in Val d'Isère hat das Schweizer Männerteam in der Abfahrt 2 Medaillen gewonnen. Juliette Leuthold.
Didier Küsch holte Silber, Gallo Janka Bronze. Weltmeister wurde der Kanadier John Kutschera. Didier Küsch fehlten zu Gold nur 0,04 Sekunden.
Wenn ich das gewusst hätte vor 3 Tagen, hätte ich sofort unterschrieben, weil es jetzt so viele gute Athleten und mit so einem schweren Hang passiert so schnell ein Fehler auf dem unteren Teil, wo man keine Kraft mehr hat. Ich bin überglücklich.
Sagt Didier Küsch. Der 22-jährige Gallo Janka holte in seinem erst zweiten WM-Rennen gleich die Bronzemedaille.
Wir sind noch recht schwierig zum Einordnen, auch emotional, jetzt mit dem Unfall von Dani. Und ja, es braucht sicher einen Moment, dass man das genau realisiert, was heute gegangen ist.
Ambrosi Hoffmann wurde heute 17. Didier Defago schied nach bester Zwischenzeit aus. Fabienne Sutter bestreitet morgen als 4. Schweizerin die Frauenabfahrt. Neben Lara Gut, Dominique Gisin und Nadia Stieger. Diesen Entscheid mussten die Trainer fällen, weil das Abschlusstraining von heute abgesagt wurde, um die Piste zu schonen. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat ein Testspiel gegen die Slowakei gewonnen mit 4:3 nach Penaltyschießen. Diese Partie fand in Gstaad unter freiem Himmel statt.
Juliette Leuthold. Das Wetter, morgen hat es im Norden viele Wolken und im Flachland fällt zeitweise Schnee. In den Alpen schneit es häufiger. Im Süden bläst ein starker Nordwind, bei dem sich die Sonne immer mehr durchsetzt. Die Temperatur liegt im Norden um 3, im Süden bei 11 Grad. Am Montag bleibt es im Norden bewölkt bei 3 Grad und es kann Schnee oder Regen fallen. Im Süden gibt es trotz einiger Wolken ab und zu Sonne bei 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Wer bekommt was und wer hat da nachgegeben? Im US-Senat kommt ein Kompromiss zum Konjunkturpaket zustande. Wir stellen Fragen dazu. Und nochmals USA, aber mit Schauplatz München. Obamas Vizepräsident Biden erklärt die US-Außenpolitik. Neu sind die Köpfe, nicht alle Ideen. Das Ziel ist klar, aber über Wege und Umwege wurde heftig gestritten. Die Grünen debattierten heute in Sitten über Energiepolitik. Wir berichten von der Delegiertenversammlung und vergleichen wissenschaftliche und ideologische Aspekte der politischen Debatte. Und schließlich ein Sonntagsfahrverbot für die Tour de France. In den Niederlanden wehren sich Orthodoxe gegen Rennlärm während der Messe. Eine Abstimmung hat noch nicht stattgefunden, wir haben es in den Nachrichten gehört, aber immerhin scheint jetzt eine Mehrheit sicher. Demokraten und Republikaner haben sich in Washington offenbar auf einen Kompromiss geeinigt im Streit über das Konjunkturpaket der Regierung Obama. Peter Vögel in Washington, wie sieht das Konjunkturpaket nach dem Senatskompromiss denn aus?
Also knapp ein Drittel besteht aus Steuervergünstigungen, dann besteht ein wesentlicher Teil aus Entlastungen für die Bundesstaaten und für Arbeitslose, also zur Abfederung der Krise. Und vielleicht kann ich da ein Beispiel nennen. Jemand, der in den USA seine Stelle verliert, verliert in der Regel auch seine Krankenversicherung. Er kann sich zwar weiter versichern, aber das ist sehr teuer und da springt jetzt der Staat im Rahmen des Konjunkturprogramms ebenfalls ein. Und ein dritter Teil sind Infrastrukturmaßnahmen und Gelder für die Verbesserung der Energieeffizienz oder zur Förderung nachhaltiger Energien.
Was ist denn das jetzt? Tatsächlich ein politischer Kompromiss oder ein demokratisches Papier in republikanischer Handschrift?
Also etwa ein Viertel der Einsparungen betrifft Steuervergünstigungen. Da haben also die Republikaner etwas Federn gelassen, doch zur Hauptsache haben die Demokraten nachgegeben. Und das Wall Street Journal schreibt dem Weißen Haus den Begriff strategischer Rückzug zu. Die Demokraten brauchten im Senat einfach noch 2 Stimmen, um 60 Stimmen zu erreichen, denn dann können die Republikaner eine Abstimmung nicht mehr länger blockieren.
Die Demokraten haben klein beigegeben, mindestens in einigen Punkten. Wo denn konkret?
Sie haben bei Ausgaben für die Bildung nachgegeben, wobei das vor allem auch bauliche Maßnahmen waren. Sie haben nachgegeben bei Geldern für die Unterstützung der Krankenversicherung von Arbeitslosen, das Projekt habe ich erwähnt, oder auch bei Projekten wie bei der Computerisierung des Gesundheitssystems. Das ist ein Programm, das nicht sofort Arbeitsplätze schafft, auch wenn es natürlich langfristig in Sachen Effizienz Sinn macht. Man muss allerdings noch anfügen zu diesen neuesten Kompromissen, die Demokraten haben bereits in der Vergangenheit wesentliche Kompromisse gemacht zugunsten der Republikaner, und die Republikaner selbst haben das Paket ja durch zusätzliche 80 Milliarden an Steuererleichterungen selbst mit aufgeblasen.
Nun müssen ja nicht alle Einwände der Republikaner völlig gegenstandslos sein. Haben Sie denn in der Debatte sachpolitisch argumentiert oder hatten Sie den Eindruck, man folge da alten Trampelpfaden der Parteipolitik?
Es war beides, aber im Grundsatz sind sie den alten Trampelpfaden fiskal-konservativer Ideologie gefolgt. Sie halten Steuersenkungen für das beste Mittel, obwohl das 150 Milliarden Steuergeschenk von Präsident Bush aus dem Jahr 2008 mehr oder weniger wirkungslos verpufft ist. Auf der anderen Seite sind 900 Milliarden Dollar eine Wahnsinnssumme, und da gehört es mit zur politischen Verantwortung, nicht einfach zu nicken. Ich erinnere an das vielgeschmähte 700 Milliarden Dollar Programm zur Rettung von Wall Street vom letzten Herbst, das einfach durch den Kongress gepeitscht wurde und das die Republikaner zu bremsen versuchten. Also sie folgen einerseits im Wesentlichen ihrer fiskalkonservativen Ideologie, aber sie haben sicher auch sachpolitische Argumente, die sinnvoll sind.
Parteiübergreifend zu politisieren war ein Vorsatz Obamas, ein Versprechen sogar. Jetzt hat er einen ersten Kompromiss vergleichsweise teuer erkaufen müssen. Wie stehen die Chancen für diese parteiübergreifende Politik in der Zukunft?
Das wird man sehen müssen. Im Moment ist sie misslungen, denn von den 218 Republikanern im Kongress hat Obama bis jetzt nur gerade 3 Republikaner auf seine Seite ziehen können. Der Versuch, die vor allem im Repräsentantenhaus gehässige Stimmung entlang der Parteigrenzen aufzubrechen, ist bislang nicht gelungen, aber das liegt vor allem am Kongress selbst. Diese Schützengräben wurden in den letzten Jahrzehnten ausgehoben und vor allem in den Bush-Jahren vertieft, und darum sind es jetzt auch die Demokraten im Repräsentantenhaus, die es nach den Bush-Jahren den Republikanern heimzahlen wollen, nach Bush-Jahren, in denen sich die Republikaner um die Demokraten futtiert haben und die Spielregeln nicht eingehalten haben.
Besten Dank nach Washington, Peter Vögeli. Nach der Wirtschaft zu einem zweiten wichtigen Spielfeld amerikanischer Politik. Die neue US-Regierung hat erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Obama ihre außenpolitischen Prioritäten und Vorstellungen präsentiert. Vizepräsident Joe Biden hat heute an der internationalen Münchner Sicherheitskonferenz eine Grundsatzrede zu diesem Thema gehalten. Fazit auf eine kurze Formel gebracht: Nicht alles wird anders im Vergleich zur Ära Bush. Aber doch einiges. Aus München, Fredrik Steiger.
Barack Obama gibt erst am NATO- und am G20-Gipfel im April sein Debüt als US-Präsident in Europa. Doch bereits sandte er seine Leute aus, um klarzumachen, wohin außenpolitisch die Reise geht. Wer gehofft oder befürchtet hat, aus Washington pazifistische Töne zu hören, sieht sich getäuscht, wie Vizepräsident Joe Biden, ein erfahrener Außenpolitiker, klarmachte.
The force of arms won our independence, and throughout our history the force of arms has protected our freedom. That will not change.
Waffen hätten Amerika seine Unabhängigkeit verschafft und Waffen hätten stets Amerikas Freiheit gesichert. Das werde so bleiben. Was sich aber ändern werde,
our policies must be informed by a decent
respect. Die US-Politik müsse geprägt sein von tiefem Respekt für die öffentliche Meinung weltweit. Und während die Regierung von George Bush bilaterale oder multilaterale Zusammenarbeit eher als lästig empfand, soll sie nun unter Obama wieder angestrebt werden, wo immer möglich. Bei den aktuellen Konflikten ließ Biden zumindest die Stoßrichtung erkennen. Er erneuerte Obamas Wahlkampfankündigung, die Funkstille mit Teheran zu beenden. Halte jedoch der Iran an seinen Atomplänen fest, werde der Druck erhöht. Anders als Bush erwähnte er aber einen Militärschlag ausdrücklich nicht. Auch anderswo war das Nichtgesagte fast so wichtig wie das Gesagte. Etwa wenn Biden der Ukraine und Georgien das Recht zusprach, der NATO beizutreten, was Russland über alle Maßen ärgert. Aber er sagte anders als Bush nicht, dass der Zeitpunkt für deren Beitritt bereits gekommen sei. Außerdem sollen die US-Raketenabwehrpläne in Osteuropa weiter verfolgt werden.
We will continue to develop missile defense to counter the growing Iranian capability.
Aber nur, falls eine solche Raketenabwehr technisch ausgereift und kosteneffizient sei. Genau das ist keineswegs sicher. Ein Vetorecht gegen diese Pläne habe Russland nicht, aber mitreden solle es. Zudem sei die Regierung Obama nach Jahren des Stillstandes bereit, mit Moskau in neue große Abrüstungsverhandlungen zu steigen. Während im Nahostkonflikt auch die neue Regierung in Washington kein Rezept hat, will sie im Fall Afghanistan die bisherige stark militärisch ausgerichtete Strategie grundsätzlich überprüfen. Bis zum kommenden NATO-Gipfel im April soll eine neue Afghanistan-Strategie vorliegen, ausgearbeitet gemeinsam mit den europäischen Partnern. Überhaupt prägen Worte wie Partner, Respekt oder Zuhören Joe Bidens Grundsatzrede. Kein Wunder, dass sie mit Genugtuung quittiert wurde. Laut Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy vertrete man wieder verstärkt gemeinsame Werte.
L'Europe et l'Amérique, nous avons des valeurs communes.
Zusammen verteidige man sie, zwinge sie aber niemandem auf, sondern versuche zu überzeugen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wertete den Auftritt Bidens
als Zeichen der Kooperation, die von dieser neuen amerikanischen Administration gewünscht wird.
Und ihr Verteidigungsminister Franz Josef Jung meinte gegenüber Schweizer Radio DRS:
Ich denke, es wird eine Verbesserung nach der Beziehungen bedeuten.
Während der deutsche Außenpolitiker Carsten Vogt sagte:
Ich hatte positive Erwartungen und die sind voll bestätigt worden.
Man hatte also einen Kurswechsel erwartet von Obama. Mindestens im Ton, teils aber auch in der Substanz, zeichnet er sich nun ab.
Energiepolitik gehört zum grünen Kerngeschäft und doch herrscht Einigkeit eigentlich nur in den Grundzügen, also im Nein zur Atomkraft und im Ja zu den erneuerbaren Energien. Uneinig ist man sich in der Frage, ob die Schweiz auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung einen Umweg machen soll über Gaskraftwerke. Nein, sagen die einen, zu viel CO2 und Energiesparen reicht. Doch, sagen die anderen, um ein AKW zu verhindern und Zeit zu gewinnen für die Umstellung auf erneuerbare Energien. Von der Delegiertenversammlung der Grünen in Sitten berichtet Christine Wanner.
Die Spannung war spürbar im Grossratssaal in Sitten. Etwas Nervosität und auch das Taktieren, selbstverständlich. Jene, die auf die heikle Debatte verzichten wollten, wurden eines Besseren belehrt.
Tout le monde ne l'a peut-être pas compris. Il y a divergence, donc il faut discuter de ces problèmes.
Für den Zürcher Nationalrat Bastien Giraud kann der grünen Energiepolitik nur Nachdruck verschafft werden, wenn die bisherige Linie beibehalten wird. Ein klares Votum gegen Gas- und Atomkraftwerke. Ein Aufweichen der bisherigen Position sei ein falsches Signal.
Es ist eine Illusion, dass man meint, man könne die Kampagne gegen die AKWs gewinnen, wenn man sagt, ja, wir könnten ja im Notfall Gaskraftwerke bauen.
Gerade die Jungen würden die Klimaerwärmung mehr fürchten als die Risiken der Atomkraft und entsprechend könnte die Rechnung nicht aufgehen. Giraud erhielt breite Unterstützung.
Wir öffnen hier eine Büchse der Pandora. Und zwar ist es nicht nur eine rückwärtsgerichtete Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energie, sondern das Gas bringt uns auch vermehrte politische Erpressbarkeit und zwar mehr noch als das Öl.
Auf der anderen Seite argumentierte der Waadtländer Nationalrat Christian van Singer, auch er Energiespezialist. Natürlich sei auch er gegen Gas- und Atomkraftwerke. Rhetorisch stellte er die Frage, ob die Grünen denn wollten, dass die Schweizer Stromproduzenten im Ausland in Kohlekraftwerke investierten.
Au fait que nos compagnies électriques investissent maintenant dans des centrales au charbon en Allemagne. Les principales compagnies électriques suisses font ça. Vous avez suivi tous. Est-ce que c'est ça que nous voulons?
Das könne nicht sein, sagte der Präsident von Sortir du Nucléaire in der Romandie. Doch für den Fall, dass das Parlament Gaskraftwerke als Übergangslösung will, müssten die Grünen mitdiskutieren und strenge Bedingungen stellen.
C'est si une majorité du Parlement veut des centrales à gaz, alors il faut des conditions. Il faut les pousser à avoir des conditions pour rendre moins dommageable ce choix.
Obwohl Vorstand und Geschäftsleitung der Grünen diese Debatte gewollt hatten, im vollen Ratssaal stieß diese Taktik auf wenig Gegenliebe.
Si on vous offre un café, vous allez pas dire non merci, mais avec de la crème.
Oder?
Und ich finde, wenn ich diese Vorgaben ansehe, so wie sie jetzt geschrieben sind, sind es eigentlich Verunmöglichungsvorgaben. So können Gaskraftwerke gar nicht mehr gebaut werden. Für mich ist mehr die Frage, wenn wir die Gaskraftwerke nicht verhindern können, können wir denn diese Vorgaben überhaupt durchbringen? Und ich denke, wenn wir das eine nicht können, können wir das andere auch nicht.
Entsprechend mache es auch keinen Sinn, Bedingungen für allfällige Gaskraftwerke zu formulieren. Und so geschah es. Die Grünen blieben bei ihrer bisherigen Position, Gas- und Atomkraftwerke abzulehnen. Dafür auf Stromsparen, mehr Effizienz und Strom aus erneuerbaren Energien zu setzen. Die Schweiz brauche weder Gas noch Atomkraftwerke, heißt es auch bei der SP. Dass Gaskraftwerke neue AKWs verhindern könnten, hält SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner für nicht realistisch. Falls in der Schweiz dennoch Gaskraftwerke betrieben würden, verlangt er eine Überkompensation des CO2-Ausstoßes zugunsten von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.
Was wir vorschlagen von der SP ist eine CO2-Abgabe in 2,5-facher Höhe von 87 Franken pro Tonne, die direkt für Einspeisevergütungen verwendet wird, damit sich allfällige Gaskraftwerke direkt selber den Ersatz finanzieren.
Diesen Vorschlag will der Basler Nationalrat kommende Woche in die vorberatende Umwelt- und Energiekommission bringen. Spätestens dann geht die Debatte also weiter.
Christine Wanner über den Streit der Grünen ums Gas, einen Streit zwischen Realos und Fundis, einen Streit um die richtige energiepolitische Strategie. Was aber ist von solchen Kraftwerken jenseits von parteipolitischem Kalkül zu halten? Rolf Wüstenhagen befasst sich aus wissenschaftlicher Sicht mit Energiefragen. Er ist Vizedirektor des Instituts für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St. Gallen. Priscilla Imboden hat mit ihm gesprochen.
Der Fokus auf Effizienz sei grundsätzlich sinnvoll, findet Rolf Wüstenhagen. Zum Ziel der Grünen, damit den Schweizer Stromverbrauch zu halbieren, sagt er aber.
Ich denke, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Um so viel einzusparen, braucht es zweierlei. Es braucht zum einen höhere Strompreise und zum zweiten konsequente Vorschriften für den Energieverbrauch von Geräten.
Solche Vorschriften sind aber nicht zu erwarten. Und der Stromverbrauch stieg in den letzten Jahren immer an. Am Bau neuer Kernkraft- oder Gaskraftwerke führt also wohl kein Weg vorbei. Die Debatte um diese Optionen werde aber sehr ideologisch geführt, findet der Professor am Institut für Wirtschaft und Ökologie der Universität St. Gallen.
Dann gibt es eben die einen, die von vornherein das eine ausschließen und die anderen, die von vornherein das andere ausschließen. Man könnte es vielleicht auch wirklich nüchterner sehen und sich die technischen Eigenschaften dieser Systeme vor Augen führen.
So hätten Gaskraftwerke gegenüber den Kernkraftwerken klare Vor- und Nachteile.
Die beiden Nachteile der Gaskraftwerke sind sicherlich die CO2-Emissionen und die Frage der Versorgungssicherheit beim Erdgas, die ja jetzt um die Jahreswende wieder ein großes Thema war. Die Vorteile sind, man kann Gaskraftwerke schneller bauen. Sie haben niedrigere Investitionskosten, sie haben einen höheren Wirkungsgrad und sie sind vom Output her flexibler.
Flexibler Output heißt, ein Gaskraftwerk kann man anwerfen und abstellen, je nachdem, ob es Strom braucht oder nicht. Bei Kernkraftwerken ist das nicht möglich. Bisher glichen die Wasserkraftwerke in den Alpen Schwankungen im Strombedarf aus. Rolf Wüstenhagen rechnet aber damit, dass die Staudämme dazu in Zukunft nicht genügen werden.
Wenn jetzt in der Schweiz, aber auch in den umliegenden Ländern eben ein zunehmender Anteil an Wind- und Sonnenenergie vorhanden ist, wie sich das ja auch abzeichnet in vielen Ländern bereits, dann braucht es eben zusätzliche Kraftwerke, die auch diese Fähigkeit haben, Lastschwankungen auszugleichen. Und das können Gaskraftwerke und das können Atomkraftwerke eben nicht.
Gaskraftwerke würden den CO2-Ausstoß hierzulande aber stark erhöhen. Die Schweizer Energiestiftung hat errechnet, dass rund 13% mehr Klimagase in die Luft gelangten, wenn die 5 Schweizer AKWs durch Gaskraftwerke ersetzt würden. Dieses CO2 müsste irgendwo wieder eingespart werden. Rolf Wüstenhagen sieht dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könne man Abwärme aus den Kraftwerken nutzen, um Gebäude zu heizen. St. Gallen plane, ein Gaskraftwerk zu bauen und es später durch Geothermie zu ersetzen, sobald diese Technologie ausgereift sei. Das sei sinnvoll. Entscheidend sei nämlich die Frage, wie das Energiesystem der Zukunft aussehe.
Im direkten Vergleich muss man sich, denke ich, überlegen, welche dieser Technologien ist besser geeignet als Übergangslösung und auch quasi dann in einem zukünftigen System mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien quasi als unterstützende Technologie noch zur Verfügung zu stehen.
Gaskraftwerke sind schneller errichtet und abgebaut und produzieren flexibler Strom als Kernkraftwerke. So gesehen wären sie sinnvoller, folgt der Wirtschaftsingenieur. Aber beides sei technologisch möglich, sagt Rolf Wüstenhagen. Was gebaut werde, sei letztlich eine politische Frage.
Der Bericht von Priscilla Imboden. Am Sonntag, den 4. Juli 2010, wird die zweite Etappe der Tour de France gefahren. Sie soll durch die niederländische Provinz Zeeland führen. Normalerweise ist der Fahrradtross in Dörfern und Städten willkommen. Er bringt Publizität und dem Gastgewerbe saftige Umsätze. Nicht so in Zeeland. Dort proben die orthodoxen Protestanten den Aufstand. Elsbeth Gucker über die Schwarzstrümpfe hinter den Deichen.
Nicht, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Südwestprovinz Zeeland etwas gegen Radfahrer hätten, nein. Stein des Anstoßes ist vielmehr, dass die Tour de France-Truppe an einem Sonntag durch ihre Dörfer fahren will. Und das geht den christlichen Extremisten zu weit, denn der Tag des Herrn ist ihnen heilig. Aktivitäten wie Autofahren, Unkrautjäten oder Fußballspielen sind dann untersagt. Dafür verbringen die bibelfesten Menschen den Morgen und den Nachmittag in der Kirche. Zwar gelten die Niederlande als modern und aufgeschlossen, als ein Land, das Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe oder den Umgang mit weichen Drogen liberal geregelt hat. Ein Land, in dem eine gewisse Laissez-faire-Mentalität herrscht. Aber es gibt hinter den Deichen eine Minderheit, der die Aufgeschlossenheit ihrer Landesgenossen ein Gräuel ist. Schwarze Kause werden sie genannt, Schwarzstrümpfe. Die meisten dieser etwa 150.000 Schwarzstrümpfe wohnen im sogenannten Bibelgürtel, der sich von Zeeland quer durch das ganze Land bis in den Nordosten zieht. Ihr Leben richtet sich strikt nach der Heiligen Schrift. Einen Fernseher besitzen sie nicht, Impfungen lehnen sie genauso ab wie eine Auto- oder eine Krankenversicherung. Und in ihrer Partei, die mit zwei Sitzen im Parlament in Den Haag vertreten ist, werden keine Frauen zugelassen. Um diese Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, hat man sich landauf, landab angepasst. Etwa beim Koninginnedag, dem wichtigsten Feiertag der Niederlande, fällt dieser auf einen Sonntag, wird aus Rücksicht auf die Polder-Fundamentalisten bereits am Samstag getanzt und gefeiert. Deshalb sind die Schwarzstrümpfe jetzt auch so empört, dass etwas so Profanes wie ein Sportanlass ihre Sonntagsruhe beeinträchtigen könnte. Noch steht die exakte Route nicht fest, aber es ist gut möglich, dass der Fahrradzirkus aus Taktgefühl einen Bogen um die Kirchen macht. Sonst bleibt den Zwarte Kause nichts anderes übrig, als am 4. Juli 2010 in ihre Gotteshäuser abzutauchen, um sich am Motto der Provinz festzuhalten. «Luctor et emergo» heißt es, ich ringe und komme nach oben.
Das war der Bericht von Elsbeth Gucker und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.